Heute Abend will ich über die Liebe sprechen. Alles hört auf, Hoffnung hört auf, Glaube hört auf, ich höre auf, du hörst auf, wir hören alle auf, aber eins hört nicht auf, das ist die Liebe Gottes. Halleluja. Wie gesagt, schaut hier vorbei, da sind noch Kassetten, die ihr bestellt habt. Nehmen Sie mit, noch ein paar Zettel für morgen und übermorgen. Für hier nehmt sie mit und dann... Ihr seid herzlich eingeladen, ab nächste Woche wieder nicht im gewohnten Gang oder auf gewohnte Art und Weise, sondern kommt ungewöhnlich, zieht euch was Ungewöhnliches an. Tja, vielleicht kommt jemand mit Federn oder bunten Haaren. Ungewöhnlich. Lasst uns ungewöhnlich werden. Und wir möchten eine Gemeinde sein, die etwas Ungewöhnliches macht, etwas Ungewöhnliches tut. Also ungewöhnliche Art von Gottesdiensten. Die Liebe ist das Größte. Die Welt schreit nach Liebe. Liebe ist, was sich jeder wünscht. Jeder trägt so ein großes Transparent. Ich möchte wichtig genommen werden, ernst genommen werden. Ich möchte geliebt werden. Gibt es irgendjemand, der hier ist, der nicht geliebt werden möchte? Der gehasst werden möchte? Ich glaube, das gibt's niemand. So. Und das, was ich heute Abend über Liebe sage, schon Vorbereitung für die Hochzeit unserer beiden, Dieter und Martina, die sitzen schon. Also ich übe jetzt eure Hochzeitsrede. Steht mal beide auf und wir geben einen Applaus. Wir heiraten nächsten Freitag um 14 Uhr. Dankeschön. Und ihr seid alle herzlich eingeladen zum Gottesdienst in der Neuen Nazareth-Kirche. So, das ist jetzt eine Übung zum Thema Liebe. Aber ich werde das nicht predigen euch. Ich werde was anderes euch sagen. So, und versuchen euch etwas anderes in eurem Leben hineinzuschreiben. Aber die Liebe ist es, was Menschen zusammenbringt, wonach sich die Menschen sehnen, was jeder braucht. Und kein Wort, vielleicht neben dem Frieden, kein Wort ist so missbraucht, so missverstanden, so missgedeutet wie das Wort Liebe. Über kein Thema wurde mehr geschrieben, mehr gedichtet, mehr gesungen, mehr gepredigt, mehr geschwätzt und geredet als über die Liebe. Kein Thema wird so oft behandelt und so ausgiebig behandelt wie das Wort Liebe. Jedermann spricht von der Liebe, ob es in Magazinen ist, in der Zeitung und jeder Missionar, der irgendwo und jeder Prediger predigt irgendwo über die Liebe unaufhörlich. Ob er was davon versteht oder nicht versteht, ist eine andere Sache. Aber das Thema ist immer Liebe. Auch die Politiker reden und schwätzen von der Liebe. Ich liebe mein Heimatland. Ich liebe meinen König. Wir haben keins, aber den Bundeskanzler vielleicht. Ich liebe irgendwelche Bücher. Ich liebe diesen Berg. Ich liebe das Vergnügen. Ich liebe meine Frau. Und manche sagen, ich liebe Gott. Können die Menschen das definieren und sagen, was das bedeutet, ich liebe Gott? Was ist die wahre Liebe? Die Regierung sagt, geh hin und töte aus Liebe für dein Vaterland. Und so viele sind in den Kriegen all die Jahrtausende hindurchgezogen. Ist das Liebe, wenn man aus Liebe zum Vaterland tötet, ein Menschenleben zerstört? Oder die Religion sagt, gib die Sexualität auf aus Liebe zu Gott, leb in Zölibat, ist das Liebe? Liebe, so ein Wort, gebraucht, missbraucht, falsch verstanden. Ist die Liebe nur eine Idee, eine Erfindung? Was ist die Liebe wirklich? Lass uns darüber nachdenken. Jesus fragt einmal seinen Jünger Petrus, den Stammapostel oder den Hauptapostel, Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Dreimal, Petrus, hast du mich lieb? Das war so wichtig für Jesus, diese Frage zu stellen, hast du mich lieb, lieber als alle anderen? Hast du mich lieber als Johannes, den Lieblingsjünger Jesu? Hast du lieber als Matthäus? Hast du lieber als Maria oder die Magdalena, aus dem er 7 Teufel ausgetrieben hat? Oder die Maria, die seine Füße gesalbt hat? Hast du mich lieb oder lieber als die Pharisäer haben? Dreimal. Und dann muss Petrus sagen, ja Herr. Und doch im letzten Moment verrät er seinen Heiland, seinen Christus, und verleugnet ihn. Jesus sagt einmal, wer mich lieb hat, und jetzt hört mal, wie Liebe aussieht, wer mich lieb hat, der hält meine Gebote, der hält sich an mein Wort, der tut das, was ich sage. Millionen sprechen von Liebe und sie wissen nicht, was sie reden. Auch Petrus, ja Herr, ich liebe dich. Wir sind immer ganz groß mit Liebe und können gleich die Liebe definieren und beschreiben, aber verstehen wir, was die wahre Liebe wirklich ist? Alle Menschen brauchen die Liebe wie das tägliche Brot. Die Liebe ist eine Notwendigkeit. Ohne Liebe kann der Mensch nicht gedeihen. Ein Säugling, der keine Liebe bekommt, keine Zuneigung bekommt, überlebt es kaum oder kann nicht gedeihen, kann sich nicht entwickeln. Die wenigsten Menschen wissen, wenn ich so frage, was ist wirklich die Liebe? Ich will ein paar Gedanken, ich habe heute den ganzen Tag versucht nachzudenken, was ist Liebe? Und ich muss euch ehrlich sagen, es ist nicht leicht, die Liebe zu definieren, zu beschreiben. Liebe geht durch den Staub, dient, gibt sich auf. Liebe steht am Kochtopf, Liebe geht durch den Magen. Liebe wächst nicht auf dem Feld, so wie man Äpfel pflücken kann und so weiter. Liebe ist auch nicht auf dem Markt zu haben. Liebe. Bettler wie Könige, wenn sie Liebe haben wollen, müssen mit dem Leben bezahlen. Auch Christen. Wenn wir die Liebe erleben möchten und Liebe kennenlernen möchten, müssen wir mit dem Leben bezahlen. Liebe opfert sich auf. Liebe ist eine Selbsthingabe. Selbstverleugnung, das ist Liebe. Wenn du so zwei Geliebte anschaust, Martina, sie gibt, weiß nicht, wie ihr euch geeinigt habt, aber sie gibt bestimmt ihren Mädchennamen auf und sie gibt ihre Familie auf. Oder in der Bibel heißt es, ein Mann und eine Frau, sie werden Vater und Mutter verlassen. Sie werden alles verlassen, ihre Familie, ihre Geschichte und sie bilden eine ganz neue Sippe, einen ganz neuen Lebensverband und Lebenskreis. Sie fangen mit Null an. Sie fangen von vorne an. Sie geben sich selber auf. Liebe gibt sich auf. Liebe opfert sich auf. Der Geliebte oder die Geliebte geht in der Liebe auf. Galater Kapitel 2, Vers 20, da heißt es, Paulus sagt, ich lebe, aber doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Du siehst also, was Liebe ist, ist Aufgehen in das Leben eines anderen und ein anderer geht in einem auf. Sondern Christus lebt in mir, sagt er. Denn was ich jetzt im Fleische lebe, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Also Liebe ist ein ganz komplizierter Vorgang, wo es ein Leben lang braucht, um wirklich zu erfahren. Wahre Liebe beginnt im Fleisch und hört im Geist auf. So ist die wahre Liebe, von der ich heute Abend sprechen möchte. Wahre Liebe ist nicht Busenfreundschaft oder Schmeichelei oder Radfahren oder Kriechen oder Kaffeekränzchen, was wir manchmal unter Liebe verstehen. Wahre Liebe ist aufzugehen im Anderen. Oder der Andere geht in mir auf, wie man das auch jetzt nehmen möchte. Wahre Liebe ist eine Sache des Herzens und weniger eine Sache des Kopfes und des Verstandes, auch nicht des Willens. Das ist im Herzen. Man kann manchmal nicht erklären, warum liebe ich gerade die oder jene Person, warum liebe ich das oder jenes. Das ist unerklärlich. Wahre Liebe ist ein Bund, ein Vertrag. Und wahre Liebe kann keine Nebensache sein. Ich kann nicht jemanden so nebenbei lieben. Liebe ist sehr eifersüchtig, entweder oder. Liebe ist total. Es nimmt uns ganz in Anspruch, beansprucht uns total. Das ist diese Liebe. Ich spreche heute Abend von der menschlichen Liebe. Ich will nicht theologisch jetzt reden und griechische Fremdwörter benutzen, aber menschliche Liebe und göttliche Liebe. Diese beiden Arten. Und die wahre Liebe ist die göttliche Liebe, aber die kennen wir nicht, weil die zu weit weg ist. Die ist irgendwo über die Wolken, über der Stratosphäre. Die ist also nicht sichtbar mit normalen Augen. Aber die menschliche Liebe, die ist da. Ich habe nachgedacht über die wahre Liebe. Was ist wahre Liebe? Und ich habe festgestellt, wahre Liebe ist Schmetterling im Bauch haben. Das ist wahre Liebe. Irgendetwas kribbelt, irgendetwas tut sich in mir, etwas passiert. Ein Stück vom Paradies ist das, so ein Hauch vom Paradies. Das ist Liebe, was Gott gestiftet, Gott gegeben hat. Eine schöne Gabe, ein schönes Geschenk, das ist Liebe. Immer Sonne im Herzen. Wenn einer geliebt ist und geliebt wird, hat immer Sonnenschein, hat immer Freude, hat immer Spaß am Leben. Liebe, wahre Liebe ist Gemeinschaft, ohne Pein, ohne Angst und ohne Bedenken, ohne Vorurteil. Das ist wahre Liebe. Man kann sich geben, man kann seine Schuhe ausziehen, man kann natürlich sein, wenn man geliebt wird und Was, wenn es in Liebe geschieht, wenn es nicht in Liebe geschieht, dann musst du sehr streng, sehr sachlich sein, sehr formell sein. Aber Geliebte, die fallen sich um den Hals, küssen sich, schmusen sich, küssen sich. Darf ich euch doch nochmals als Beispiel nehmen? Meistens, wenn ich Leute traue, und bevor ich ihnen traue, frage ich sie, habt ihr euch gestritten? Habt ihr euch richtig gezankt? Denn du kennst den anderen erst, verstehst den anderen erst, wenn man in Spannung mit dem anderen gewesen ist, sich gestritten hat. Dann, da sieht man das wahre Gesicht des anderen. Und dann sieht man das, kann er vergeben? Liebe kann vergeben. Liebe kann verzeihen. Liebe kann die Menge der Sünde zudecken. Und das ist Liebe. Nicht, dass man dann Monate, Jahre bitter ist, verbittert ist. Liebe, die geht darüber hinweg. Ach komm, vergessen wir das alles. Lass wieder Sonne scheinen. Das ist Liebe. Liebe trägt nichts nach. Wenn wir 1. Korinther 13 lesen, das ist das hohe Lied der Liebe. Liebe vergibt. Liebe vergisst. Liebe verträgt alles. Wo gibt es wahre Liebe? Lass mich nachfragen. Kennst du irgendeine Familie, wo du wahre Liebe findest? John Wesley, der englische Methodistenbegründer der Methodistenkirche, in einem seiner Reden im 17. Jahrhundert, natürlich nicht in unserem Jahrhundert, und im 17. Jahrhundert, da erzählt er, dass in dem Pfarrhaus, da raucht es. Und die sollen nicht denken, dass die Pfarrhäuser, weil da kam jemand und sagte, also ich möchte einen Pastor heiraten, Pfarrer heiraten. Da stellt sich die Person Himmel auf Erden vor. Und dann sagt er, hör mal, auch im Pfarrhaus raucht es, aber die machen die Fenster zu. Versteht ihr diesen Spruch, den John Wesley losgelassen hat? Da raucht es, aber da macht man die Fenster zu und da merken die Leute nicht und da denken, es ist alles in Ordnung. Selbst im Pfarrhaus, da raucht es. So, es gibt Spannungen und Liebe lernt und kann mit Spannungen leben. Das ist Liebe. Wahre Liebe kann mit Spannungen leben. Und wahre Liebe wird auch in der Gemeinde praktiziert, dass man einander annimmt und dass man Spannungen erträgt. Ein Mensch, der keine Spannungen erträgt, der kann nicht sagen, ich bin geistlich. Ein geistlicher Mensch, ein reifer Mensch, erträgt Spannungen. Und Liebe verträgt Spannungen. Also Spannung und Entspannung, beides gehört dazu. Wo gibt es diese wahre Liebe? Wo wird dieser tiefe Wunsch erfüllt? Dieser tiefe Wunsch des Herzens, wo ich angenommen bin, wo ich jemanden annehmen kann, wo ich getragen werde, wo ich andere wieder trage. Liebe ist geben und nehmen. Wo kann das passieren? Wo kann das realisiert werden? Zuerst einmal die Ehe und die Familie. Aber dann als nächstes auch die Gemeinde ist der Platz, wo ich wirklich trage und vertrage und ertrage. Und auch jemand seinen Wunsch erfülle und der andere mir auch meinen Wunsch erfüllt. Wo wir uns einander verstehen. Das ist der Ort der Liebe und das sollte die Familie und die Ehe sein, die Gemeinschaft der Gläubigen sein, der Menschen, die auf einer Linie sind, eine Richtung gehen, ein Ziel haben. Liebe ist, bei den ersten Christen sehe ich, das sieht man in der Urgemeinde Apostelgeschichte 2, sie waren ein Herz und eine Seele. Und das war gut. Und die Gemeinde wuchs und die Gemeinde gedieh, solange sie ein Herz und eine Seele waren. Und dann kam der Teufel dazwischen. Und dann wurden die jüdischen, judenchristlichen Gläubige anders behandelt wie die heidenchristlichen. Und in dem Augenblick, wo man jemand anders behandelt, sein Bruder oder seine Schwester anders behandelt als die anderen, wo man Grüppchen bildet, wo man Unterschiede macht, hört die Liebe auf, die wahre Liebe auf. Die wahre Liebe ist nur da, wo man alle gleich behandelt. Ich bin ja in Litauen groß geworden und wir haben einen schönen Schweinestall gehabt. Schweinestall ist was Schönes, so ein Ferkel. Und mein Vater hat in Memel vom Markt immer wieder von Zeit zu Zeit ein paar Ferkel eingekauft und es war bestialisch. Wenn er sie nach Hause brachte und in den Stall zu den anderen Ferkel legte. Die alten Ferkel, die im Stall, die bissen und kniffen und fielen über den neuen Ferkel her. Und weißt du, du weißt ja genauso, wie es ist, wenn du als Neuer in der Schulklasse irgendwo gekommen bist. Du weißt, wie das ist? Alle gucken dich, du kommst ja ganz komisch vor, stockt dir im Hals, kannst nicht sprechen. Das ist überall, wenn jemand als Neues hinkommt. Dieses Kneifen und Beißen und Kreischen im Schweinestall. Mein Vater hat ganz raffiniert eine Lösung gefunden und ein Ende gemacht. Er hat sie alle mit Petroleum eingerieben. Die Alten wie die Neuen. Oder die Neuen. Alle haben den gleichen Geruch gehabt. Und dann gab es Frieden im Stall. Wenn alle den gleichen Geruch, den gleichen Geist haben, den gleichen Geschmack haben, also und alle gleich riechen, der neue riecht ein bisschen anders. So, wenn das, dieser Geruch aufgehört hat, dieser alte, andere Stallgeruch, dann hört auch dieses Beißen auf. Wenn wir denselben Geist haben, denselben Glauben, dieselbe Zielrichtung, dieselbe Motivation, dieselbe Vision haben, dann werden wir uns nicht beißen und wir werden keine Zeit haben, aufeinander loszugehen. Dann wird einer den anderen tragen und wir werden gemeinsam gegen den Teufel vorgehen, okay? Gemeinsam dann. Und unser Feind ist der Teufel, das Böse, das Negative in dieser Welt. Aber die ersten Christen, plötzlich teilten sie sich, gingen sie auseinander. Ja, die Juden kriegen mehr in der Suppe oder mehr Fleisch in der Suppe und die Griechen, die brauchen nicht so viel. Die können auch mal fasten zwischendurch. So und so weiter. Und da gab es Unterschiede in der Bedienung. Unterschiede in der Bedienung. Und in dem Augenblick, wo wir anfangen, Menschen unterschiedlich zu behandeln, hört die Liebe Gottes auf zu wirken. Ob jetzt Ehe ist, ob jetzt Kinder ist. Und so viele Familien gehen kaputt, weil die Menschen nicht begriffen haben, was wahre Liebe ist. Wir sehen sogar heilige Familien, die Familie von Isaac. Die Rebekka oder Isaac behandeln die Kinder ganz unterschiedlich. Der Esau, sagt der Vater, Isaac, der Esau, dieser Jäger, der gefällt mir. Schade, dass der nicht der Segensträger ist. Und er behandelt den anders. Die Mutter behandelt den Jakob. In der Küche, der lernt das Kochen und Servieren und Schlacht und Wurst machen und sonst was, was er alles so lernt. So, und behandelt unterschiedlich. Und das ist gefährlich in einer Familie, wenn Eltern Lieblingskinder haben, wenn sie nicht alle Kinder gleich behandeln. Das Gleiche auch auf die Gemeinde übertragen. Wenn wir nicht unsere Geschwister, unsere Freunde gleich behandeln, dann machen wir gleich Unterschiede. Glücklich sind die, die nur ein Kind haben. Die können nichts falsch machen. Aber Gott hat leider uns mehr Kinder gegeben. Und deshalb unsere Aufgabe ist, dass wir sie gleich liebevoll behandeln. Wo ist die wahre Liebe? Es gibt so viele Gescheiterte in der Liebe. In der Familie sind viele gescheitert. Wir sehen sogar die heilige Familie von Isaac und Rebekka in der Ehe. Man hat sich vorgenommen und doch gescheitert. In der Gemeinde gibt es so viele Gescheiterte. Man hat sich vorgenommen, alle gleich zu lieben und plötzlich, man hat so ein paar Busenfreundinnen und Freunde. Und man hängt da zusammen und schon diese Klickenwirtschaft. Und das ist verkehrt. Wir sollten alle gleich lieben, den Armen wie den Reichen, den Großen wie den Kleinen. Und die Bibel sagt, wir sollen alle Menschen gleich behandeln. Jakobus, er sagt, du sollst nicht zur Hand haben, wenn dann jetzt ein Reicher kommt oder jetzt ein Professor kommt oder ein Angesehener mit Orden und so mit Uniform, dass der gleich kommt, bitte vorne, du sollst alle gleich behandeln. Und deshalb ist es so wichtig, wahre Liebe behandelt alle Menschen gleich. Gott behandelt alle Menschen gleich. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und deshalb, wenn Gott das macht, müssen wir als seine Kinder, als seine Nachfolger Stück weit auch alle Menschen gleich behandeln. Auch im Gottesdienst. Alle sind gleichwertig. Wir sind alles Gnadenkinder, oder nicht? Wir alle leben von der Gnade Gottes. Für dich, du hast nicht weniger und nicht mehr gekostet für den Heiland als ich oder Petrus oder irgendein Apostel oder großer Mann Gottes und so weiter. Wir haben dem Heiland das Gleiche gekostet, sein Leben. Wir haben alle dem Heiland gleich gekostet. Und was wir sind alles Gnadenkinder. Komisches Wort, aber vielleicht finden wir dabei was raus. Wir leben in der Endzeit. Und die Bibel sagt, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Und deshalb finde ich, die Liebe hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Wenn wir ungerecht sind, Rebekka und Isaac zu den beiden Buben, Esau und Jakob, war ungerecht. Und wenn wir irgendwo ungerecht sind, wir sehen Bitterkeit. Und das Ergebnis ist Trennung. Und eigentlich nicht die beiden Jungs haben da Probleme gehabt, sondern das Problem mussten die beiden Jungs nur ausbaden, dass die Eltern hatten, dass sie Lieblinge hatten und dass sie die beiden nicht gerecht behandelten. Liebe kann man nicht einfordern, nicht einklagen und verlangen, du musst mich lieben. Also niemand kann sagen, also bitte, lieb mich, hier bin ich. Du kannst nicht sagen, das ist pervers, wäre das pervers, wenn ich einfach mich da hinschmeiße und sage, bitte lieb mich. Liebe wird gegeben, Liebe wird geschenkt, ist etwas Freiwilliges, was von Herzen kommt. Ich gebe dem anderen das, was dem anderen zusteht, meine Achtung, mein Respekt. was ich ihm versprochen habe, das halte ich auch aus Liebe. So viele Menschen sollten, bevor sie heiraten, bevor sie ins Leben losgehen und in der Schule, wir haben ja einige Lehrer hier, und ich denke, das ist ganz arg wichtig, dass wir den Lehrern auch sagen, es ist nicht wichtig, dass man Lesen und Schreiben den Kindern beibringt. Man soll den Leuten beibringen, wie lebt man, wie liebt man, wie begegnet man einander. Ich denke manchmal, so Knigge zu lesen, wäre gar nicht so schädlich. Viele sollten, wenn sie die Bibel durchgelesen haben, Knigge lesen. Wie benehme ich mich dem anderen? Oder wie gehe ich auf den anderen zu? Und Knigge ist sehr hilfreich. Ich denke, nachdem du die Bibel durchgelesen hast, lies mal Knigge. Das kann dir sehr hilfreich sein, auch für die Gemeinde. Obwohl es vieles nicht in der Bibel drin steht, aber das ist sehr hilfreich, was Knigge schreibt. Wie benehme ich mich? Jetzt fragst du, wo kriegst du Knigge? Kannst du dir in der Buchhandlung kaufen? Also ist es hilfreich, Knigge. Viele haben das nicht gelesen und wissen nicht und gehen dann ins Leben hinaus und sind so tollpatschig und langen ins Fettnöpfchen, verbrennen sich die Finger, stoßen einen ab oder lehnen einen ab und fragen sich, warum ist das passiert, was passiert ist. So auch für die Ehe, für alles. Gerecht sein, Gentleman sein, Fingerspitzengefühl haben, wenn man anderen Menschen begegnet. Liebe ist eine persönliche Erfahrung. Und die wird erfahren. Liebe wird immer erfahren, immer erlebt. Und das ist vor allem eine emotionelle Erfahrung. Die kann man nicht definieren. Hat nichts mit Verstand zu tun. Du kommst plötzlich hin und du weißt es nicht, um was es geht, aber du siehst alles rot. Alles blockiert. Weil du spürst, hier ist irgendein Einfluss, eine Ausstrahlung, irgendwie da nicht reinpasst. Und dann hast du eine Aversion. Oder totale Zuneigung sofort. Vom ersten Moment. Deshalb spricht man oft Liebe auf dem ersten Blick. Sowas gibt's auch. Viele scheitern in der Liebe, aber das liegt nicht an der Liebe, sondern weil sie nicht gelernt haben, ihrer Verantwortung, ihren Pflichten, ihren Aufgaben nachzukommen. Was steht dem anderen zu? In der Bibel heißt es, wir sollten einander nichts schulden, außer der Liebe. Und wir sind Schuldner der Liebe. Dem anderen, du schuldest dem anderen kein Geld, aber du schuldest ihm Liebe, dem anderen, deinem Bruder, deiner Schwester. Wir sind also Schuldner der Liebe. Zur Liebe gehören immer zwei. Also einer kann sich nicht allein lieben. Das ist also nicht die Liebe, was man unter Liebe versteht, ist Egoismus. Zur Liebe gehören immer zwei, so wie zur Ehe zwei dazu gehören. Zwei Andersartige. Weißt du, es ist so schön, jemanden zu lieben, der genau auf meiner Wellenlänge liegt. Der genau meine Art ist, genauso fühlt wie ich. Das ist keine Liebe, das ist keine Kunst. Liebe ist eine Kunst. Wahre Liebe ist eine Kunst. Den anderen zu lieben, das Gegenpol, diese andere Richtung, total anders, der Gegensatz oder die Gegensätze. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und dann hat Gott die Eva geschaffen. Wir kennen ja diese Geschichte. Und jetzt müssen die beiden miteinander durchs Paradies gehen, miteinander das Paradies entdecken, miteinander das Paradies erleben, miteinander stehen und fallen. Die Liebe ist kein geschriebenes Gesetz, sondern ein ungeschriebenes Gesetz. Die Liebe ist ein ungeschriebenes Gesetz. Und deshalb sagt der Prophet Hesekiel, ich will meinen Geist auf euch ausgießen. Und ich will aus euch das steinerne Herz nehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Liebe ist ein verändertes Herz. Ich nehme das Fleisch, das steinerne Herz raus. Wir haben alle ein steinernes Herz. Probier mal dein Herz, deshalb klopft es auch so laut. Steinernes Herz. Wir sind versteinert durch viele Enttäuschungen, die wir erlebt haben. Und immer abgelehnt worden zu sein oder zurückgewiesen zu sein. Durch die Ablehnung ist unser Herz versteinert. Aber Gott möchte uns ein fleischendes Herz geben. Und dann einen neuen gewissen Geist, dass wir teilen können, dass wir uns öffnen können. So viele Menschen können sich nicht öffnen. Ich habe diese Tage ein Gespräch gehabt. Die Frau war 13 Jahre verheiratet und dann starb ihr Mann. Das war erst diese Woche, wo ich ein Gespräch führte. Eine Ärztin, die mit mir ein Gespräch führte und sagt, ich habe alles getan. Ich habe alles getan, was ich tun konnte, um den Mann glücklich zu machen. Er hat nie gelächelt. Und erst im Sarg sehe ich ihn, wie er lächelt. Sanft und friedlich entschlafen. Und so lange hat sie warten müssen, bis sie ihren Mann lächeln sieht. Ihr Mann hat nie gelächelt und nie Freude, weil er in seinem Leben so viel Bitterkeit erlebte. Er konnte sich der Frau nicht öffnen. Und so viele Menschen sind verbittert, weil sie so viel Negatives in ihrem Leben erlebt haben und sie können sich nicht öffnen. Höchstens im Sarg liegen sie nachher noch friedlich und lächeln. Und ich sagte, es ist so traurig, dass ich meinen Mann im Sarg lächelnd sehen durfte. Ich konnte, mir war es nicht vergönnt, mein Leben lang, solange ich mit ihm zusammen war, lächeln zu sehen. Es ist nicht traurig, es ist nicht eine schlimme Sache, wenn ein Mensch so weit kommt, dass er erst auf dem Friedhof oder im Sarg sieht, wie mein Partner lächelt. Liebe ist Zuwendung, ist, dass ich dem anderen mich öffne und etwas von mir weggebe. Wahre Liebe ist wahrhaftig, ist wahr. Und Liebe hat etwas mit Wahrheit zu tun. Wenn eine Lüge da ist, wenn man etwas zu verstecken hat, zu verbergen hat, kann man nicht so offen lieben, wie man es möchte. Man ist irgendwie blockiert. Lüge oder ja, etwas Negatives, wenn etwas da ist, blockiert die Liebe in unserem Leben. Die Wahrheit ist so wichtig, dass wir wahrhaftig sind. Dass wir, das ist, was unser Herz öffnet. Gott, oder von Gott heißt es in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen gezeugten Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. Liebe gibt sein Bestes. Liebe gibt alles. Liebe verausgabt sich. Das ist wahre Liebe, von der wir hier reden. Und die Liebe gibt niemanden auf. Die Liebe gibt niemanden auf. Die Liebe, die von Gott kommt. Die göttliche Liebe gibt niemanden auf. 1. Johannes Kapitel 4 in der Bibel, Neuen Testament, Vers 8 bis 10 heißt es, denn Gott ist Liebe. Und hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, auf dass wir durch ihn leben möchten. Und hierin ist die Liebe Gottes, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat zur Sühnung für unsere Sünden. Also Gott hat uns geliebt, noch bevor wir ihn geliebt haben. Wahre Liebe ist, zu lieben ohne Vorleistungen, ohne Vorbedingungen, ohne Voraussetzungen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Das ist wahre Liebe. Dass wir jemanden lieben, ohne dass wir von ihm was haben. Wenn ich von ihm was habe, ist es keine wahre Liebe. Wenn ich irgendeinen Nutzen von ihm ziehe, oder wenn ich profitiere oder einen Gewinn habe oder Vorteile habe. Liebe gibt, ohne was zu erwarten, zu empfangen oder etwas zu nehmen. Das ist wahre Liebe. Warum liebst du mich? Frag vielleicht deinen Partner, deinen Freund oder deinen Bruder, deine Schwester, warum liebst du mich so? Willst du von mir was haben, was, also dass ich dir was tue und was helfe oder sowas? Oder liebst du mich nur, weil ich bin, wegen meiner selbst? Warum liebt man jemanden? Wahre Liebe vergibt, trägt nichts nach. Jesus sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, Johannes 14, 21, der ist es, der mich liebt. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Nicht der, der Halleluja singt oder in die Hände klatscht und applaudiert und sagt, Gott, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Wir sind so religiös. Und nicht die Religiösen lieben Gott, sondern wer die Gebote Christi kennt und sie hält. Die Liebe ist das Gebot Jesu. Und weißt du, was das Gebot Jesu ist? Einander die Füße zu waschen. Wann hast du deinem Nachbar, deinem Bruder, deiner Schwester die Füße mal gewaschen? Kopf waschen, das ist doch kein Kunststück. So richtig massieren. Aber die Liebe, das Gebot Jesu ist, dienet einander. Ohne zu verdienen. Dienet einander. Oder vergibt einander. Das ist das Gebot Jesu. Und mit dem Maß, wie du messt, wird dir gemessen werden. Wie du urteilst, so wirst du verurteilt oder geurteilt. Die Liebe, und das ist das Gebot, das Gott uns gibt, die Liebe sucht stets das Beste für den anderen. Hast du, wenn du jemand sagst, ich liebe dich, suchst du das Beste für ihn? Sein Vorteil, auch wenn du mal vielleicht zwischendurch mal in den Nachteil hineinkommst. Die wahre Liebe investiert sich in andere Menschen. Und schau so eine Mutter, wie sie in ein Kind sich investiert. Ich habe Geschichten gehört aus der Nachkriegszeit, dass die Mutter selbst nichts zu essen hat, aber für das Kind gesorgt hat, dass das Kind satt wurde. Lieber ist sie selbst zugrunde gegangen und hat ihm das, aber das Kind soll überleben. Oder die Eltern sagen, ich möchte mein Bestes, ich habe nicht so gut gehabt, aber ich möchte, dass meine Kinder besser haben wie ich. Also man investiert immer in den anderen. Das ist Liebe, elterliche Liebe. Man fördert die anderen. Wahre Liebe fördert immer die anderen, sucht, wie kann ich den anderen nach oben bringen. Und wenn ich den anderen nach oben bringe, komme ich selbst nach oben. Und das ist ein Segen. Wenn ich anderen diene, wird mir gedient. Das Gebot Jesu ist, einander zu trösten. Leidet einer, leiden alle. Freut sich einer, freuen sich alle. Geht's einen gut, geht's allen gut. Geht's einen schlecht, geht's allen schlecht. Das ist diese Liebe, man teilt. Man teilt die Situation, die Umstände. Liebe ist nicht, vielleicht verstehen wir da am besten besser, was wahre Liebe ist und was nicht. Liebe ist nicht, den anderen auszubeuten. Liebe ist nicht, den anderen auszunützen. Liebe ist nicht, den anderen zu verdammen, zu richten oder anzuklagen oder mit dem Finger zu zeigen. Du, probier mal, nimm mal deine Hand und zeig mit dem Finger auf irgendjemand. Kannst auch mich zeigen. Ich sterbe deswegen nicht. Drei Finger zeigen auf dich zurück. Zeig auf jemand und drei Finger zeigen auf dich zurück. Wir verdammen manchmal andere und zeigen auf andere mit dem Finger, du da. Und dann drei Finger sagen, du da, du da, du da. Verstehen wir das? Liebe ist nicht, den anderen zu verachten, den anderen zu überfordern, den anderen in den Stich zu lassen. Oh, die sollen ihre Sache selber machen. Die sollen gucken, wie sie weiterkommen. Liebe ist nicht, den anderen zu ignorieren, der ist für mich Luft, existiert für mich nicht, geht mich nichts an. Der andere geht dir ganz wohl was an. Liebe ist nicht, den anderen einzuschüchtern oder den anderen liegen lassen, leiden lassen. Jesus erzählt eine Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Wer hat diese Geschichte gelesen oder kennt diese Geschichte? Der Fromme, der geht in die Kirche und betet sein Vater unser, Ave Maria und was weiß ich sonst noch für Sprüche. Und er geht und betet und leiert seine Gebete runter und dann sieht er den im Blut liegen. Geht mich nichts an, ich muss zum Gottesdienst. Gottesdienst ist mir wichtiger. Den im Blut liegenden aufzuheben, seine Wunden zu reinigen, ins Krankenhaus zu bringen, das ist Gottesdienst. Dann der andere, ich muss schnell die Kerzen anzünden, Tür aufschließen vor der Gemeinde oder vom Tempel oder ein Altar noch richten, die Blumen oder Blumen noch am Altar stellen oder das Opfer zubereiten. Ich habe meine Pflicht, der Levit, und dann kommt so ein Ausländer, der Samariter, und er steigt vom Esel runter, reinigt die Wunden des einen, und dann sagt Jesus, wer war dem der Nächste? Und manchmal, wir glauben es manchmal nicht, aber einer, von dem wir am allerwenigsten erwarten, hat Liebe geübt. Ein Ausländer unter Umständen. Ein Penner. Einer, von dem wir gar nicht erwartet hätten, hat Liebe geübt. Du musst nicht religiös sein, um Liebe zu üben, um liebevoller Mensch zu sein. Wahre Liebe, die tut gerade, was vor die Hände kommt. Die fragt nicht, lieber Gott, zeig mir, soll ich das oder soll ich das nicht? Ein Rabbiner, ein Berliner Rabbiner, der uns hier in Berlin passiert, im Judenviertel, früher Oranienburger Straße, und ein bekannter Rabbiner, der... Alle sind jetzt am Versöhnungstag, alle warten auf den Rabbin, auf die Predigt. Der kommt nicht. Und alle, die sind alle gespannt und der muss predigen, der muss den Gottesdienst halten, der muss hier was sagen, der ist nicht da und die Gemeinde ist in voller Spannung. Und dann kommt er doch endlich und dann sagt er, Gemeinde, ihr müsst entschuldigen, ich habe schon Gott gedient. Ich bin vorbeigegangen an einem Haus hier, da war ein Kind, hat geschrien und die Mutter sitzt hier irgendwo im Gottesdienst. Und das Kind hat gebrüllt und ich bin beim Kind geblieben, bis es eingeschlafen ist. Und als es eingeschlafen ist, bin ich erst zu euch gegangen, und um euch zu dienen. Ich habe dem Kind gedient, ich habe Gott gedient. Ihr seid hier und singt Hosianna, und ich habe dem Kind gedient, Berliner Rabbiner. Wir gehen manchmal an Häuser vorbei, wo Kinder weinen. Wir denken manchmal nichts dabei. Was ist der wahre Gottesdienst? Was ist Liebe üben? Wahre Liebe, was ist das? Ich bin immer noch beim Nachdenken. Es ist eine Offenbarung Gottes eigentlich, würde ich sagen. Dass Gott sich durch uns zeigt, den Menschen. Denn die Menschen können Gott nicht erkennen, aber wenn sie Liebe spüren, und jeder ist auf Liebe ansprechbar, sogar der Hund, der Dackel, sogar die Tiere wissen, was Liebe ist. Und das Konzept Gottes ist Liebe. Und wenn wir voll vom Geist Gottes sind, können wir etwas von dem rüberbringen. Die Liebe ist wie ein glühender Lavastrom, der immer noch im Erkalten sich verzehrt, immer noch glüht und zischt und immer noch voll Leben ist beim Erkalten. Wer nicht liebt, ich drehe dieses Wort um aus 1. Johannes 3, Vers 14. Wer nicht liebt, der ist tot. Tote lieben nicht. Tote tun nichts Böses und auch nichts Gutes. Wer also nicht liebt, der ist eine Leiche. Mit den Leichen kannst du nicht viel anfangen. An der Liebe misst man den Glauben. Und dieses Barometer für unser geistliches Leben, für unser Gemeindeleben, wenn wir wieder zurückkommen in die neue Nazarethkirche von diesem Ausflug, das Barometer ist Liebe. An der Liebe wird man erkannt. Nicht an den frommen Sprüchen, nicht an den heiligen Gebeten und nicht an dem lauten Gesang oder rhythmischen Gesang oder sakralen Gesang. An der Liebe wird man erkannt. Das ist das Markenzeichen, woran Christen erkannt werden. Die Geistlichkeit misst man an der Liebe. Die geistliche Reife misst man an der Liebe. Die Kirche hat in der Vergangenheit Macht ausgeübt. Und ich sage, das ist nicht Liebe, was die Kirche geübt hat, Jahrhunderte hindurch Macht gezeigt, sondern dienen, auf einen zugehen, voll Barmherzigkeit zu sein, Erbarmen zu haben, Mitleid zu haben mit dem anderen, das ist Liebe. Mitfühlen, was denkt der andere, sich in der Lage des anderen hineinzuversetzen, in die Schuhe des anderen zu schlüpfen, wie fühlt er sich da? Hast du schon probiert, mal die Schuhe von jemand anders zu tragen? Versuche mal, in die Schuhe, die sind ausgetreten. Und dann hast du krumme Füße unter Umständen und dann kannst du gar nicht richtig laufen. Zieh mal die Schuhe mal des anderen an und versuch einmal in seinen Schuhen zu stehen. Ich habe überlegt, ich versteige irgendwann mal meine Schuhe. Diese Schuhe waren in Pakistan, in Indien, in Israel, in Portugal jetzt. Mit diesen Schuhen, die sind weitgereiste Schuhe. Vielleicht wird jemand sogar noch geheilt, wenn er meine Schuhe anzieht. Wer weiß es. Ich mache nur Spaß. Reliquienhandel könnte ich machen, jeden Schuh extra versteigern. Und dann meine Kirchenrenovierung, das Geld verwenden. Aber in diesen Schuhen, ich brauche eine bestimmte Zeit, bis ich mich einlaufe in meine Schuhe. Also ich kann nicht ständig meine Schuhe wechseln, das weiß meine Frau, sie leidet sich darunter. Ich brauche meine Schuhe, bis ich mich so richtig eingelaufen habe. Aber dann jemand anders diese Schuhe aufzubürden und sagen, du musst es also dich in der Lage des anderen hineinversetzen. Wahre Liebe ist eine Beziehung. Beziehung zu Gott, das ist wahre Liebe. Beziehung zum anderen, zum Mitmenschen, eine Beziehung aufzubauen. Muss ich auf meinen Bruder aufpassen? Wo ist dein Bruder? Das ist die große Frage, die Gott uns heute Abend auch stellt. Für jeden Einzelnen an uns. Adam, wo bist du, ist die eine Frage, die Gott stellt. Und nachdem wir geklärt haben, diese Frage, Adam, wo bist du? Hier, Herr, ist die nächste Frage, die wir beantworten müssen, wo ist dein Bruder? Wo ist deine Schwester? Und wir sind verantwortlich für unseren Bruder, für unsere Schwester. Wir sind verantwortlich für unseren Menschen. Wenn einer verloren geht, die Gott in unserem Weg irgendwo geführt hat, sind wir verantwortlich. Bist du verantwortlich? Wo ist dein Bruder? Das ist die große Frage, die jeder Einzelne irgendwann beantworten muss. Wo ist dein leiblicher Bruder? Wo ist deine leibliche Schwester? Wo ist dein leiblicher Vater, deine leibliche Mutter? Wie geht's Ihnen? In dieser Welt gibt es so viele Ungeliebte. Und ich denke, das Beste, bevor wir mit der Liebe anfangen, wir fangen das vor unserer eigenen Haustüre an. Mit der Liebe. Da haben wir genug zu tun. Es gibt so viele abgelehnte Menschen, so viele missverstandene Menschen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen sollten. Wir sollten nicht die Welt evangelisieren. Ich denke, da gibt es genug Menschen, mit denen wir vor unserer eigenen Haustüre anfangen würden. Wenn wir nur die Augen aufmachen würden und nicht so fromm sein würden, wie der Levit und der Priester, da würden wir sehen, dass da noch so viele Ungeliebte sind, Unverstandene sind, so viele Verstoßene sind, so viele, die abgelehnt worden sind. Wahre Liebe. Matthäus Kapitel 22. Vers 37 bis 38. Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben. Jetzt hör zu, was ist wahre Liebe? Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben. Nicht vom Verstand her. Verstehen kannst du ihn sowieso nicht. Niemand kann ihn verstehen. Und ich dachte, ich verstehe Gott. Und ich habe Theologie studiert. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich verstehe Gott immer noch nicht. Ich bin immer auf der Spur. Und ich verfolge ihn und er rennt mir immer davon. Und ich kann ihn nicht einholen. Und so. Aber du sollst Gott von ganzem Herzen lieben. Mit allem, was in dir ist. Hör mal zu. Mit allem, was nicht was über dich ist oder was du um dich herum ist, sondern was in dir ist. Gott wird mit dem Herzen geliebt, mit dem Innenleben geliebt. Alles, was in dir ist. Mit deiner ganzen Seele und mit deinen ganzen Gedanken. Sollst Gott lieben. Das ist das größte, das vornehmste Gebot. Und wer dieses Gebot einhält, du sollst Gott lieben. Und dann das zweite Gebot ist im ersten gleich, nur ein bisschen abgewandelt in eine andere Richtung. Deinen Nächsten wie dich selbst. Der Kirchenvater Augustinus hat gesagt, wenn du dieses Gebot hältst, Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, dann kannst du tun, was du willst. Du bist immer richtig. Denn erfüllst du alle Gebote, alle Gesetze, alle Paragraphen. Wenn du Gott liebst und deinen Nächsten wie dich selbst, kannst machen, was du willst. Du bist immer richtig. Zuerst haben wir eine Verpflichtung Gott gegenüber. Eine Verantwortung Gott gegenüber. Ihn zu ehren, an ihn zu denken, ihm den ersten Platz in seinem Leben zu geben. Ihn zu ehren. Dann haben wir die Verantwortung für Gott. Alles, was zu Gott gehört, den Mitmenschen, die Schöpfung, auch das gehört dazu. Ein gottliebender Mensch wird die Kreatur nicht mit Füßen zertreten. Er wird an einem Käfer vorbeigehen unter Umständen. Auch das ist eine Kreatur Gottes, wenn ihn nicht gerade zufällig das Tier töten muss oder wie auch immer. Er wird mit der Schöpfung verantwortungsvoll umgehen. Das gehört auch zu der Liebe Gottes, dass wir die Schöpfung, die Gott gemacht hat, nicht einfach mutwillig zerstören und vernichten. Wer mich liebt, der wird meine Gebote halten, hat Christus gesagt. Der wird meine Wege gehen. Der wird meine Werke tun, der wird mein Reich fördern und suchen, was dem Reich Gottes dient. Und er wird nicht Gott allein aus Pflicht dienen. Ich vergleiche immer mal den Unterschied zwischen Pflicht und Liebe. Viele sind in der Kirche, in der Gemeinde, im Gottesdienst und sie erfüllen ihre Pflicht. Gott, du musst eigentlich froh sein, dass ich da war und dich bei mir bedanken, dass ich dich besucht habe, Herr Gott. Und ich vergleiche dieses Bild Pflicht und Liebe gerne. Ich bin ja in Bayern zeitlang gewesen. Bayern gefällt mir. Nicht nur wegen der Weißwürste und Knödel, sondern auch sonst. Bayern ist ein schönes Ländchen, hügelig. Und da bin ich mit so manchen katholischen Priestern zusammengekommen und eines hat mich immer imponiert, die haben ihre Köchin. Und ich kenne einige katholische Priester, die ihre Köchin geheiratet haben. Natürlich müssen sie ihren Dienst wurden sie von ihrem Dienst suspendiert, aber wie auch immer. Die Köchin, und das ist das Interessante, die Köchin hat dem Priester gekocht, seine Sachen gewaschen, alles für ihn getan und alles aus Pflicht, hat dafür auch Geld kassiert, mehr oder weniger. Dann heiratet sie diesen Priester, jetzt kriegt sie kein Geld, macht genau das Gleiche, aber jetzt aus Liebe. Und jetzt einfach, weil sie den Mann liebt und das macht sie jetzt umsonst. Liebe, wahre Liebe dient umsonst. Hört mir zu. Das war. Und das, heute will keiner mehr was umsonst machen. Was kriege ich? Was springt mir dabei raus? Wahre Liebe dient umsonst. Liebe rechnet nicht. Rechnet nicht die Sünde, rechnet nicht die Last und so weiter. Die Liebe, wahre Liebe dient ohne Grund. Sie tut mehr, als sie sollte. Das ist wahre Liebe. Sie tut mehr, als was sie sollte. Und sie rechnet nicht. Aber dafür wird sie auf eine andere Art und Weise entlohnt und entschädigt. Auf eine viel höhere Ebene. Wer liebt, der gibt und verausgabt sich und so weiter. Und der rechnet nicht. Ach, was wird mir dafür? Ich krieg schon irgendwo von der anderen Seite. Und Gott will, dass wir ein Stück von dieser Liebe weitergeben. Denn das ist auch Gott. Ein Wesenszug Gottes ist, er gibt und rechnet nicht, er kalkuliert nicht. Er gibt einfach, er schenkt und beschenkt und er weiß, der wird mich wieder lieben. Irgendwann und es kommt ein Feedback zurück. Wir sollen ihn lieben und nicht wegen seinen materiellen Segnungen, nicht weil wir etwas von ihm haben. Also wir sollten auch die Gottesliebe ganz neu korrigieren. Die Liebe, diese wahre Liebe zu Gott. Ich liebe Gott nur, weil ich werde gesund oder lebe ein besseres Leben oder habe mehr Widerstandskraft oder mein Immunsystem ist stärker. Und so weiter. Oder ich kann die Dinge besser in den Griff kriegen. Ich liebe Gott nicht, weil ich irgendwelche Vorteile habe. Nur ich liebe Gott wegen seiner selbst, weil er Gott ist. Nicht mein Leben im Griff. Und mein Immunsystem ist nicht stark genug. Und trotzdem liebe ich ihn, auch wenn ich nichts von ihm habe, einfach weil er wert ist, geliebt zu werden. Weil ich mich in ihm verliebt habe. Und nicht wegen der Schönheit oder des Reichtums oder sonst irgendwelchen äußeren Umständen. Nein, ich liebe Gott, weil ich ihn liebe einfach. Und ich liebe Gott auch nicht deswegen, weil ich Angst habe vor der Hölle. Ich glaube, diese 5000 Grad Hitze werde ich schon noch aushalten. Ich liebe also Gott nicht aus Angst vor der Hölle. Viele Menschen bekehren sich aus Angst vor der Hölle, weil es dort sehr heiß sein sollte angeblich. Und wir sollten nachdenken, warum liebe ich Gott? Aus Angst vor dem Fegefeuer, aus Angst vor der Hölle, aus Angst vor dem ewigen Gericht? Wenn ich Gott liebe, denn Furcht ist nicht in der Liebe. Auch könnte was falsch machen. Wenn ich Gott richtig liebe, habe ich keine Angst, was falsch zu machen. Wahre Liebe. Ich soll dieses Wort dort einprägen, zwar in Englisch, aber könnte auch Deutsch übersetzen. Wahre Liebe, lass mich ganz schnell durchgehen. Wahre Liebe herrscht nicht. Wahre Liebe ist gütig, ist demütig, ist sanftmütig. Das ist wahre Liebe. Wahre Liebe lässt sich nicht erpressen, deswegen, du musst mich lieben. Nein, diese Liebe ist einfach freiwillig, aus freien Stücken, aus innerer Überzeugung. Liebe ist Wahrheit, sagte ich vorhin. Liebe kann auch sehr konsequent sein. Das ist auch Liebe. Nein, das kriegst du nicht. Wahre Liebe steht zu seinem Wort, zu seinem Gelübde. Und deshalb ist heutzutage brechen so viele Ehen, so viele Familien auseinander, weil Leute nicht mehr zu ihrem Wort stehen. Treue ist ein Zeichen der Liebe, eine Auswirkung der Liebe. Treue ist, dass die Menschen nicht mehr zu ihrem Gelübde stehen. Wir sollten zu unserem Wort stehen, wenn wir jemand lieben. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein, was darüber ist, ist von übel. Deshalb, wahre Liebe ist konsequent. Wahre Liebe deckt eine ganze Menge Sünden zu. Sie hasst die Sünde, aber sie liebt den Sünder. Der Kerl kann doch nichts dafür. Sie liebt den Sünder. Wahre Liebe hasst den Kommunismus, aber er liebt den Kommunisten. Oder was es auch immer sein, kannst es einfach umbauen, auf wen du willst. Die Liebe hasst den Terrorismus, aber liebt den Terroristen. Können wir für Saddam Hussein beten? Sollten wir vielleicht. Wir hassen das Böse, aber wie ist es mit dem, der es in den Bösen, in diese Gülle, in den Schmutz hineingefallen ist? Dem sollte man raushelfen. Die Bibel sagt, mit einem sanftmütigen Geist. Die Sünde ist vom Teufel. Das muss uns klar sein. Aber der Mensch ist von Gott und wir sollen das Göttliche lieben, was von Gott ist. Wahre Liebe korrigiert die Fehler, die Sünden der anderen, verzeiht und sagt, komm, fang neu an. Ich gebe dir nochmals eine Chance. Gott gibt uns immer wieder eine neue Chance. Wir geben den anderen wieder eine Chance. Liebe ist der Motor, der das Leben weiterbringt. Ist das, was Bewegung schafft. Liebe ist, was eine Revolution auslöst. Liebe ist, was eine ganze Lawine auslöst, eine Lawine des Guten. Darin ist die Liebe erschienen unter uns, die Liebe Gottes, dass er uns seinen Sohn, seinen eingeborenen Sohn gab, dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wir sollten immer, wenn wir sagen, ich liebe, sollten immer den Gedanken der Rettung haben. Kann ich den Menschen retten? Bin ich bereit, ihn zu retten? Bin ich bereit, ins kalte Wasser zu springen? Und ich bin begeistert von den Feuerwehrleuten da in den World Trade Center, dass sie einfach hineingegangen sind und Menschen herausgerettet haben. Und es ist ein interessanter Fall passiert im World Trade Center. Aus dem 70. Stockwerk haben zwei Männer eine Frau im Rollstuhl runtergetragen. Nicht nur an sich gedacht, sondern sie haben die Frau und vom 70. Stockwerk runtergetragen. Das ist Liebe. Nicht nur um sein Leben zu rennen, sondern die Frau im Rollstuhl vom 70. Stockwerk runterzutragen. Was hättest du gemacht? Du wärst vielleicht für dein Leben gerannt. Und da sieht man manchmal Menschen, von denen man gar nicht denkt und erwartet oder glaubt, so Geschäftsmann, der nimmt die Frau im Rollstuhl und trägt runter. Sind wir bereit, unser Leben zu opfern für andere? Liebe opfert sich auf für die verlorenen Menschen, die Christus und Gott nicht kennen oder noch mit ihm noch nicht begegnet sind. Darin ist die Liebe Gottes erschienen, dass er uns seinen Sohn gab. Die Messlatte ist also die Liebe, die Bruderliebe, die Menschenliebe. Wir würden lieber für und für die Tiere einsetzen. Und die meisten heute, wenn ich so an die Grünen denke, die setzen sich da für Karnickels ein, für die Frösche ein oder für, was weiß ich, irgendwelche Feldtiere ein. Aber wie ist es mit den Menschen? Setzen wir uns auch für den Menschen ein? Der Mensch, die Krone der Schöpfung? Und was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Die Liebe schaut nicht, ist das jetzt ein König? Ist das jetzt ein Bettler? Die Liebe dient allen Menschen gleich. Das ist Liebe. Macht keine Unterschiede. Eine Ehefrau fragt ihren Mann, du Schatz, liebst du mich? War nicht meine Frau, aber jemand anders. Du Schatz, liebst du mich? Oh ja, und dann fragt sie, warum liebst du mich? Na, weil du schön bist. Und dann geht's weiter. Warum noch? Weil du gut kochen kannst. Und warum noch? Weil du mit mir zusammen Sport treibst. Und so erzählt immer auf. Und dann fragt sie zurück, aber was ist, wenn ich das alles nicht mehr mache und nicht mehr kann? Wenn das alles nicht mehr geht? Dann sind doch die Gründe, die Ursachen für die Liebe weggefallen. Liebst du mich dann nicht mehr, wenn ich nicht mehr koche und nicht mehr mit dir Sport treibe und nicht mehr schön bin? Menschliche Liebe schaut immer auf das Äußere. Göttliche Liebe schaut immer auf das Innere. Und deshalb die göttliche Liebe, das ist diese Liebe, die Gott uns, diese wahre Liebe, die Gott uns schenken möchte, ist, dass wir nicht das Äußere, der Mensch sieht was vor Augen, der Herr sieht aber das Herz an. Wie ist das Herz? Liebst du das? Lass uns lieben, weil er uns zuerst geliebt hat und wie Gott uns geliebt hat. Er hat unser Herz gesehen. Davids Herz war auch nicht so perfekt. Und er war doch ein Mann nach dem Herzen Gottes. Moses war nicht so perfekt, war sogar ein Mörder. Aber Gott hat ihn geliebt und ihn gebraucht und ihn benutzt. Wir sollten das Herz sehen. Liebe schaut immer auf das Herz. Wenn du jemand liebst, kann es passieren, dass du sogar Nachteile bekommst. Stell dir mal vor, du gehst mit einem Lumpen, einem Verbrecher, einem Menschen, der tief in Sünde ist oder Offenbarungseid geleistet hat. Nehmen wir mal an, du gehst mit so einem Menschen, du wirst in Misskredit, guck mal, der gibt sich mit solchen ab. Und Jesus hat die Menschen geliebt, hat sich mit Kriminellen abgegeben, hat sich mit Ganoven abgegeben, mit Zachäus. Wenn der wüsste, hat sich mit Prostituierten abgegeben. Jesus hat Maria Magdalena geliebt, die 7 Teufel hatte. Also du gibst dich mit Menschen und vielleicht wären manche damals Jesus nachgefolgt, wenn er nicht mit so einem Gesindel sich abgegeben hätte. Und das ist Liebe. Die wahre Liebe ist auch Verachtung zu bekommen. Neben 2 Mördern zu sterben am Kreuz wie Christus. Das ist Liebe. Und sich nicht zu schämen, gekreuzigt zu werden zwischen 2 Verbrechern. Das ist wahre Liebe. An der Liebe werden wir als Jünger Jesu erkannt. Und deshalb, ich wünsche mir, wenn wir als zurückgehen als Gemeinde wieder in die neue Nazareth-Kirche und wenn wir wieder ganz neu unsere Arbeit anfangen, dieser Ausflug war schön, aber jetzt lasst uns wieder neu zusammenzufinden. Keiner hat Vorteile, keiner hat Nachteile. So, wir wollen jetzt miteinander als Gemeinde Jesu aufeinander zugehen, einander lieb haben, weil Christus uns geliebt hat. Weil Christus uns geliebt hat. Die Urgemeinde versagte, weil sie angefangen haben, Unterschiede zu machen. Und wir sollten aufhören, Unterschiede zu machen. Gegen die Menschen draußen, Ungläubige. Ein amerikanischer Pastor, eine Motorradkirche, der hat Robert Schuller, der hat seine Kirche, seine Crystal-Kathedrale, was ihr auch im Fox so manchmal sehen könnt hier in Deutschland. Und der hat seine Gemeinde angefangen, der hat 2 Jahre lang ein Thema gehabt, Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. Den Leuten hing das schon zum Hals. Die wussten schon, was er am Sonntag predigt. Liebe. Wie wichtig die Liebe ist. Und dann hat Gott seine Arbeit gesegnet. Kommt aus der Jesus-Bibel-Bewegung. So, und dann hat Gott seine Arbeit gesegnet, weil Liebe, das große Thema, war für 2 Jahre. Der hat nichts anderes gepredigt als 2 Jahre das Thema Liebe. Und das ist, was damals Amerika brauchte, das ist, was Deutschland braucht, das ist, was wir als Gemeinde brauchen, Liebe. Und zwar wahre Liebe, Gottes Liebe. Liebe nicht gezüchtet, nicht aufgesetzt, nicht künstlich erzeugt, nicht manipuliert, jetzt lasst uns mal lieben, befohlen zu lieben, nimm doch deinen Bruder, jetzt deine Schwester in den Arm, das geht nicht, du kannst Liebe nicht fordern und Liebe nicht befehlen. Es muss aus dem Herzen kommen. Und die Bibel sagt im Römerbrief, Der Heilige Geist ist ausgegossen in unseren Herzen. Und die Liebe ist durch den Heiligen Geist in unseren Herzen ausgegossen. Und um das sehne ich mich. Ich sehne mich, dass wir nicht nur in neuen Zungen Gott loben und preisen, sondern dass die Liebe Gottes in die Gemeinde hineinkommt und dass die Gemeinde erfüllt ist von der Liebe Gottes. Wollen wir das?
Ja.
Amen. Lass uns einfach jetzt um den Heiligen Geist bitten und um Liebe bitten in unserem Leben, dass wir von der Liebe Gottes, ja, überlaufen, dass wir keinen Menschen diskriminieren mehr, dass wir keinen Menschen verurteilen mehr, dass wir auf keinen Menschen herabschauen. Mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Und gerade die Menschen, mit denen du und ich nichts zu tun haben wollen, mit denen will Gott was zu tun haben. Bedenke das. Mit dem will Gott was zu tun haben. Wir wollen eine Gemeinde sein. Ich würde, wenn ich jetzt noch einen Namen geben sollte für die Gemeinde, ich habe noch keinen Namen gefunden, aber wenn ich geben sollte, Gemeinde der Liebe, das möchte ich sein. Das sollte unser Programm sein, Liebe. Das sollte unser Gebet sein, Liebe. Wir wollen eine Gemeinde sein, wo Jungen und Alten zusammen sind, keine Generationsunterschiede sind. Das sind wir Jungen. Die Jungen werden auch alt. Und die Alten waren auch mal jung. Und so, dass es keine Unterschiede sind zwischen Jung und Alt. Das ist eine Gemeinde der Liebe. Und wir wollen eine Gemeinde sein, wo Jungen und Alten gemeinsam Gott loben und preisen. Wo Arme und Reiche zusammen sind. Gebildete und Ungebildete. Dass wir neben einer Oma, die Analphabeten ist und trotzdem Gott lobt und preist. Und ich sage, die Analphabeten sind vielleicht dem lieben Gott viel näher als die Hochgebildeten. Wenn ich unsere Lilly anschaue, ist glaube ich nicht heute Abend da, aber so, die fährt Auto und kann nicht lesen und schreiben und kommt überall hin. Und die fährt sogar einen Mercedes, kannst du es vorstellen. Und kann nicht lesen und schreiben. Ist das schön? Und wenn sie betet, ist doch herrlich, wenn ich so die Lilly beten höre, wie sie Gott lobt und preist und kann nicht lesen und schreiben. Es ist nicht nötig, um mit Gott Gemeinschaft zu haben und Liebe auszustrahlen, um dann gebildet zu sein oder lesen und schreiben zu können. Die ruft mich manchmal an und sagt, Pastor, wie ist das? Jetzt hast du was gesagt, ich verstehe nicht. Kannst du mir das nochmals erklären? Ich muss dir immer wieder so Nachhilfeunterricht geben. Das ist auch, gehört auch dazu. Liebe, wo Schwache und Starke zusammen sind. Und so, lass uns das bedenken, so stark wie das schwächste Glied der Gemeinde ist, so stark ist die Gemeinde. Deshalb, wir müssen, wenn wir in der Gemeinde Jesu zusammen sein wollen, müssen wir die Schwachen besonders uns annehmen. Besonders die Schwachen im Auge behalten. Besonders auf die Schwachen zugehen. Besonders den Schwachen dienen. Besonders die Schwachen ermutigen. Besonders die Schwachen. Und so stark wie das Schwächste, so stark ist die ganze Gemeinde. Wir wollen eine Gemeinde sein. Und das ist mein Programm, das ich hier im Ausland Gottesdienst woanders ankündige. Wir wollen eine Gemeinde sein, die einander dient. Wollen wir das? Eine Gemeinde sein, die einander trägt. Eine Gemeinde sein, die füreinander kämpft. Bist du bereit, dein Leben für deinen Bruder, deine Schwester zu lassen? Sind wir das bereit? Vielleicht kommt es eines Tages auf uns zu, wenn wir jetzt schon die Untergrundkirche vorbereiten, aber wir bereiten keine, haben keine Angst. Aber sind wir bereit, für unseren Bruder und Schwester ins Gefängnis zu gehen? In Russland oder wo ich jahrelang im Osten unterwegs war, vor Glasnost und Perestroika. Die sind ins Gefängnis gegangen. Und haben ihre Brüder nicht verraten. Lieber ließen sie sich peinigen, quälen, foltern. Aber sie haben ihren Bruder, ihre Schwester nicht verraten. Es ist ja so einfach. Sie wären rausgekommen und frei gewesen, wenn sie verraten hätten. Das ist was Großartiges, wenn man sein Leben für seine Brüder und Schwestern lassen darf und kann. Sind wir bereit, füreinander zu sorgen, um einander besorgt zu sein? Wahre Liebe. Sind wir bereit, füreinander zu leiden? Wir sind immer noch nicht so weit. Jetzt muss man diesen schwachen Bruder, diese schwache Schwester tragen. Es war eine Flucht in den Nachkriegs oder im Kriegs auf der Flucht aus dem Osten. Da ist ein Mädchen, trägt ihren Bruder, weil er nicht mehr laufen kann, behindert ist, trägt. Und dann sagt jemand, wo er sie sieht, wo sie fast mit letzter Kraft trägt, und sagt, Kind, das ist doch eine Last für dich. Das ist doch eine Belastung für dich. Dann sagt das Mädchen, und dieser Spruch hat mich tief bewegt. Das kannst du nicht, das ist doch eine Last für dich. Du schleppst dich an diesem Burschen da, dich zu Tode. Dann sagt sie, das ist für mich keine Last, das ist mein Bruder. Das ist keine Last, das ist mein Bruder. Schleppst du dich auch fast zu Tode an deiner Schwester, an deinem Bruder? Gott möge uns segnen. Wahre Liebe. Entdeck die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist. Wir können das nicht fabrizieren. Du kannst noch 1000 Seminare besuchen über Liebe, Eheseminare und was weiß ich, welche Bücher noch lesen. Die Liebe Gottes muss erbeten, muss geschenkt werden. Das kann man nicht lernen. Die Liebe, die wahre Liebe kann man nicht lernen. Die wird einem gegeben ins Herz durch den Heiligen Geist. Und darum wollen wir beten. Lass uns aufstehen und lass uns Gott bitten, Herr, erfüll uns mit deiner Liebe. Und nicht mit deiner Liebe, das können wir sowieso nicht jetzt, aber mit deinem Geist. Und wenn ich den Heiligen Geist habe, diesen Tröster, dann tröste ich meinen Bruder, dann tröste ich meine Schwester, dann tröste ich meine Freunde, meinen Nachbarn, meine Mitmenschen. Da bin ich zu allen gut und edel und in Ordnung. Vater, ich danke dir, dass du uns jetzt mit deinem Heiligen Geist erfüllst und dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst und dass wir überfließen vom Heiligen Geist, sodass wir alle Menschen lieben und ganz besonders unsere Brüder und Schwestern. Herr, und ich danke dir, dass wir auch hier in der Gemeinde diese Liebe erleben durften in diesen Tagen. Herr, dass wir einander vergeben, einander tragen dürfen und können. Herr, und dass wir in Frieden miteinander weiter und vorwärts gehen können. Halleluja, Vater, ich preise dich und ich danke dir für diese unendliche Liebe, die du uns schenkst. Halleluja. Anbetung sei dir, oh Gott. Halleluja. Und ich möchte einfach noch, dass wir Gott danken. Ich denke, das ist gut. Die Liebe Gottes bringt uns zusammen. Lass uns noch mehr für die Liebe beten. Habt ihr ein Lied? Okay. Jesus, deine Liebe. Fang an, für ihn zu beten jetzt. Und während die Musik im Hintergrund steht, fang an, ihn zu segnen. Fang an, ihm Gutes zu wünschen. Verfluche niemand, Liebe verflucht niemand. Liebe wünscht nichts Böses, nichts Negatives. Segne diese Person, nenn den Namen dieser Person, die dir vielleicht das Leben zur Hölle macht. Durchbrich den Teufelskreis. Durchbrich den Teufelskreis heute Abend und fang an, für diesen Menschen zu beten. Während die Singgruppe noch singt, du kannst jetzt still vor dem Herrn einfach sagen, Herr, segne. Und dann sag den Namen, wer es sein sollte. Vielleicht ist es ein ganzer Dutzend von Menschen, die dir dein Glück zerstört haben, dein Leben ruiniert haben, dir geschadet haben. Der Teufel hat diese Menschen vielleicht benutzt, aber durchbrich diesen Teufelskreis und geh auf diese Menschen zu. Die Liebe Gottes, die in dir ist, soll diesen Teufelskreis durchbrechen. Vater, ich danke dir, dass du jetzt etwas tust. Du bringst jetzt eine Lawine ins Rollen. Du rollst diesen Stein weg. Du nimmst den Stein des Ärgernisses und des Anstoßes weg. Und es fängt bei uns an, Herr Jesus. Bei jedem von uns. Danke, Vater, für diese Liebe, die du uns jetzt schenkst. Die wir selber nicht fabrizieren, nicht erzeugen, nicht machen können. Wir können nicht über unser Schatten springen, allein und ohne deine Hilfe. Aber Herr, du hilfst uns. Du hilfst die Unsympathischen jetzt zu lieben, dass sie uns sympathisch werden. Sogar vielleicht unsere besten Mitarbeiter und Freunde und Weggenossen. Und vielleicht unsere Hilfen. Der Teufel will uns auseinander dividieren, weil sie uns etwas bedeuten, weil sie uns etwas sein sollten. Aber Herr, wir wollen es nicht erlauben, dass der Feind triumphiert. Hass und Bitterkeit triumphiert. Sondern die Liebe Gottes. Danke dir dafür. Amen.